Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Herzlich willkommen. Die Notfallfinanzierung für Studierende in der Corona-Krise wird fortgesetzt. Weitere Millionen an Hilfsgeldern sollen unter das akademische Nachwuchsvolk verteilt werden. Wie und unter welchen Bedingungen, das schauen wir uns gleich genauer an. Und wir hören zu beim bundesweiten Vorlesetag. Da gibt es trotz Corona viele tolle Projekte. Eins davon haben wir besucht. Das und mehr heute bei Campus und Karriere. Als Ende September der Corona-Nothilfefonds der Bundesregierung geschlossen wurde, da hagelte es wahnsinnig viel Kritik. Denn die Bundesregierung und speziell das Bundesbildungsministerium, die lassen damit die Studierenden alleine. Das war einer der Vorwürfe. Vielleicht hat diese Kritik Anja Karliczek, die zuständige Ministerin, ja beeindruckt. Vielleicht war es aber auch einfach die Zahl der steigenden Infektionen. Jedenfalls hat Anja Karliczek heute eine Neuauflage dieser Hilfen für Studierende angekündigt. Claudia van Laak mit den Einzelheiten.
Das Antragsportal auf der Seite des Deutschen Studentenwerkes ist bereits freigeschaltet. Für das Wintersemester können bedürftige Studierende einen Zuschuss von 100 bis 500 Euro pro Monat erhalten. Der Zugang zu diesen Hilfen wurde jetzt erleichtert. Um eine finanzielle Notlage zu belegen, müssen nur noch die letzten 2 Kontoauszüge vorgelegt werden. Außerdem reicht eine plausible Erklärung, dass der Nebenjob Corona-bedingt weggefallen ist, beziehungsweise die Studierenden sich erfolglos um einen Job beworben haben. CDU-Bundesbildungsministerin Anja Karliczek.
Das ist natürlich wichtig, gerade für die Erstsemester, die eben noch gar keinen Nebenjob hatten, weil sie vielleicht jetzt gerade erst starten und gerade erst in die Stadt gezogen sind.
Es bleibt dabei, die Überbrückungshilfe muss monatlich neu beantragt werden. Studierende, die mehr als 500 Euro auf ihrem Konto haben, erhalten kein Geld. Ein zweites Hilfsangebot des Bundes sind die Studienkredite der KfW in Höhe von bis zu 650 Euro im Monat. Bis Ende 2021 müssen Studierende für diese Kredite keine Zinsen zahlen. Zuschüsse und Kredite können nicht nur von Einheimischen, sondern auch von internationalen Studierenden beantragt werden. Diese haben überproportional viele Überbrückungshilfen erhalten. Ein Zeichen dafür, dass es ausländischen Studierenden finanziell schlechter geht als Einheimischen. Das Corona-Zuschussprogramm des Bundes für Studierende ist zeitlich beschränkt. Es endet im März nächsten Jahres.
Der Studierendendachverband FZS hat die Neuauflage der Nothilfe im Grundsatz jedenfalls begrüßt. Man sei erleichtert, hieß es, und enttäuscht, denn die monatliche Unterstützung von höchstens 500 Euro, die gehe völlig am realen Bedarf notleidender StudentInnen vorbei. Heute ist bundesweiter Vorlesetag. Denken Sie jetzt auch an Eltern oder Großeltern, die den Kindern auf dem Sofa oder vor dem Schlafengehen noch aus einem Buch vorlesen? Es kann auch ganz, ganz anders laufen, indem nämlich Kinder Kindern etwas vorlesen und das Ganze dann per Audiodatei verschicken. Hörpost heißt das an der Heinrich-Kielhorn-Schule in Hameln. Das ist ein Konzept, für das die Förderschule jüngst mit dem Deutschen Lesepreis 2020 der Stiftung Lesen ausgezeichnet wurde in der Kategorie herausragende Leseförderung mit digitalen Mitteln. Agnes Bührig berichtet.
Hallo, wir sind die Klasse 4b.
Wir waren gestern in der Bücherei. Haben uns für Paddington entschieden.
Könnt ihr uns da vorlesen?
So lautete die klare Aufforderung der Schülerinnen und Schüler aus Hameln. Ihren Wunsch nach Vorlesen haben die Kinder in ein Mobiltelefon gesprochen und die Aufnahme nach Bad Münder geschickt. An der Grundschule dort gibt es seit 3 Jahren eine Schulradio AG. Die hat sich das Buch Paddington Bär vorgenommen, das erste Kapitel eingelesen und zurückgeschickt. Der 11-jährige Justin aus der Förderschulklasse hat die Datei schließlich gehört und eine ganz neue Erfahrung gemacht.
Wir haben da die Nachrichten von Bad Münder angehört, von Paddington. Und dann Fragen haben wir gestellt. Und dann saß er auch auf dem Tisch. Und das haben wir dann auch nachgemacht. Und wir waren auch dann bei die Bad Münder in der Schule.
Eine Geschichte anhören, von Gleichaltrigen eingelesen, sie mit einem Teddybären nachspielen, Fragen stellen und sich am Ende mit anderen Schülern darüber austauschen. In der Sonderpädagogik geht es darum, Texte ganzheitlich zu erarbeiten. Ein Bär, der Fragen stellt, kann da das Verständnis auf einer weiteren Ebene anregen.
Wart ihr auch schon einmal auf einem Bahnhof? Was kann man denn da erleben?
Paddington Bär wendet sich in einer Ausgabe der Hörpost direkt an die Schüler aus Hameln. Was ist ein blinder Passagier und was würdest du machen, wenn deine Eltern einen Bären mit nach Hause bringen würden? Das regt die Förderschulkinder an, Begriffe zu analysieren, das Heimatland des Bären auf der Landkarte zu suchen und sich in eine Figur der Geschichte hineinzuversetzen. Die Motivation zu lesen habe durch das Projekt deutlich zugenommen, sagt Förderschullehrerin Sinja Hoppe.
Das habe ich im letzten Schuljahr gemerkt, dass meine Schüler sehr wenig Berührungspunkte mit Büchern haben und auch von sich aus eher wenig Interesse daran haben, sich mit Büchern wirklich nähergehend zu beschäftigen. Und durch dieses Hörpostprojekt haben wir hier noch eine Bücherkiste installiert und die wird seitdem viel, viel häufiger genutzt und angeschaut.
Und das Projekt hat auch eine soziale Ebene, weil sich Grund- und Förderschulkinder austauschen.
Hallo Schülradio AG.
Danke, dass ihr für uns Pettensing lest.
Ihr habt uns erzählt, was ihr mögt. Jetzt erzählen wir, was wir gerne mögen.
Mit jeder Hörpost gingen Fragen und Antworten hin und her. Die Schulradio AG dachte sich ein Rätsel mit Geräuschen aus und lernte, wie sie kreativ auf die Bedürfnisse der Kinder aus Hameln eingehen kann. Die Förderschulkinder verbesserten ihre Medienkompetenz, indem sie übten, Aussagen zu formulieren und aufzunehmen. Und sie fassten den Mut, fremden Kindern von den eigenen Interessen zu erzählen. Für die Persönlichkeitsentwicklung ein wichtiger Schritt, sagt der Rektor der Heinrich-Kielhorn-Schule in Hameln, Norbert Lichtenberg.
Es hat etwas mit Teilhabe zu tun und die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Grundschule, ich glaube, die konnten sehr eindringlich erleben, dass es normal ist, verschieden zu sein und dass auch unsere Schülerinnen und Schüler Kompetenzen haben und dass so gemeinsame Projekte einfach Spaß machen.
Und das zeigte sich nicht zuletzt bei einem persönlichen Treffen am Ende des Projektes in Bad Münder. Die Kinder spielten auf Augenhöhe miteinander und produzierten gemeinsam ein Hörspiel.
Kinder, jetzt los! Hinein in den Bus!
Klick, 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 klick.
Von dem Preisgeld, das die Kinder der Förderschulklasse für ihr Hörpostprojekt von der Stiftung Lesen bekommen haben, wollen sie sich nun ein Tablet und ein Mikrofon kaufen, sagt Sinja Hoppe. Und obwohl das Hören von Paddington Bär schon ein paar Monate zurückliegt, positive Auswirkungen gibt es bis heute. Nicht zuletzt durch die Aufmerksamkeit in den Medien, durch die Preisverleihung.
Wir sind immer noch im Austausch mit der Grundschule Bad Münder. Wir schicken uns immer noch Nachrichten. Und das ist ja jetzt ein total riesiges Erlebnis, dass unsere Kinder ins Fernsehen gekommen sind und dass sie ihr eigenes Foto in der Zeitung entdecken konnten. Also da haben sich ganz, ganz viele schöne Erlebnisse noch hinten dran gehängt.
Agnes Bührig war das über ein ganz besonderes schulisches Vorleseprojekt. Was aber, wenn der Schulunterricht nur noch online stattfindet, wenn solche Projekte Corona-bedingt nicht umgesetzt werden können? Simone Emich ist Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung bei der Stiftung Lesen in Mainz. Und ich wollte von ihr wissen, wenn die Leseförderung im Unterricht nicht wie gewohnt stattfindet, können dann die Eltern diesen Ausfall kompensieren oder vielleicht sogar auffangen?
Eltern können zumindest ganz gut unterstützen. Sie können ihre Kinder begleiten, indem sie vor allem zunächst mal sich für die Dinge interessieren und die Dinge mit den Kindern gemeinsam anschauen, die auf dem Plan gerade für den jeweiligen Tag stehen. Hier spielt es ja eine große Rolle, wie stark überhaupt das Lesen schon in der Familie präsent ist. Also, dass ich dort auch an manchen Orten allein schon die Ruhe schaffe, dass ich mal konzentriert mehr bestimmte Dinge anschauen kann, dass ich dann aber auch zum Beispiel Texte gemeinsam anschauen kann, gerade wenn es Kinder sind, die gerade lesen lernen, vielleicht auch mit Vorlesen zunächst mal unterstütze, Texte gemeinsam lese, das Kind ein Stück, die Eltern ein Stück und so weiter und zu Hause insgesamt ein lesefreundliches Umfeld auch zu schaffen.
Heißt aber nicht, dass Eltern perfekte Vorleserinnen oder Vorleser sein müssen, oder?
Um Gottes Willen, nein. Also für das Vorlesen muss man nichts vorher gelernt haben oder geübt haben, sondern Vorlesen funktioniert ganz unproblematisch mitten im Alltag, auch mal für 5 Minuten, wenn die Zeit nicht für mehr reicht. Entscheidend ist, dass Eltern und Kinder miteinander Zeit verbringen, dass sie gemeinsam, wenn es noch ganz kleine Kinder sind, zum Beispiel sich ein Bilderbuch gemeinsam anschauen, dass Eltern Texte ja, vorlesen natürlich, aber auch über diese Texte und anhand dieser Texte über Dinge ins Gespräch kommen, die im Alltag sowieso eine Rolle spielen, das, was man gerade erlebt hat, das, worüber man nachdenkt und wozu einen diese Geschichten und die Figuren, die Kinder ja sehr lieben, auch inspirieren.
Wir haben jetzt bisher geredet über die Lesekultur, die Leselernlustkultur, wenn man das so nennen möchte, in den Familien. Ist die denn auch in Schulen entsprechend Thema und auch ausreichend ausgeprägt oder müsste man da auch nachlegen?
Das kommt sicherlich auf die Schule an. Lesen spielt ja natürlich in der Schule von Anfang an eine große Rolle. Lesen ist Bestandteil aller Fächer. Und deshalb kann ich zum Beispiel auch alle Fächer nutzen, um Leseförderung zu betreiben. Ich kann das mit MINT-Fächern verbinden, zum Beispiel mit Zeitschriften und mit anderen Dingen. Aber häufig findet gerade gezielte Leseförderung natürlich auch begleitend in Nachmittagsbetreuung statt, in AGs oder auch in dem, wofür die Stiftung Lesen in hohem Maße steht, nämlich zum Beispiel in den Leseclubs, wo man gezielt auch Kinder unterstützen und fördern kann, die auch zu Hause nicht so guten Zugang zum Lesen finden.
Simone Emich war das, die Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung bei der Stiftung Lesen. Herzlichen Dank.
Sehr gern, Herr Himmelrath.
Auch wenn das laufende Schuljahr überhaupt nicht zu vergleichen ist mit anderen Schuljahren, ein paar Dinge, die bleiben trotzdem so, wie sie immer waren. Zum Beispiel, wenn sich Schülerinnen und Schüler in der Grundschulzeit so auf den Abschluss hinzubewegen, dann müssen die Eltern sie an einer weiterführenden Schule anmelden. Aber welche ist die richtige? Welche hat was im Angebot und vor allem, wo fühlt sich das Kind in den nächsten Jahren mutmaßlich wohl? Einfach hingehen und sich die Schule zeigen lassen bei einem Tag der offenen Tür zum Beispiel, das geht angesichts der Corona-Pandemie ja nicht mehr. Das macht es für die betroffenen Schulen schwierig, sich zu zeigen. Aber es zwingt sie auch zur Kreativität. Vivien Leue berichtet.
Herzlich willkommen an der St. Franziskus.
Willkommen am Wim-Wenders-Gymnasium.
Wir freuen uns sehr.
Schulen, die bisher noch kein Image-Video hatten, brauchen spätestens jetzt im Corona-Herbst 2020 eines, so scheint es.
Das Görres-Gymnasium ist ein humanistisches Gymnasium.
Ich bin der Tom, gegen 7b der Freier-Vom-Stein-Realschule.
Eigentlich würden sich aktuell die weiterführenden Schulen in Tagen der offenen Tür präsentieren. Doch in der Pandemie ist das unmöglich.
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir jetzt diesen Tag der offenen Tür eben neu gestalten können. Welche Alternativen haben wir?
Erzählt David Polak, Lehrer am Wim-Wenders-Gymnasium in Düsseldorf. Seiner Schulleiterin Antonietta Zeoli war schnell klar.
Also es reicht nicht ein YouTube-Video, das hat wirklich jeder in dieser Stadt. Wir mussten uns wirklich was einfallen lassen.
Das haben sie.
Los geht's!
Seit Anfang November ist ihr 3D-Walk online.
Jetzt befinden wir uns hier im Sekretariat.
Eltern und Kinder können per Mausklick oder Fingerstreich virtuell durch die Schulflure wandeln, in Klassenräume blicken, sich umdrehen, nach unten oder oben gucken und an vielen Orten ergänzende Videos schauen.
Magst du die?
Magst du die?
Wie hier im Italienischunterricht.
Giovedì?
Wenn man sich diese Videos anschaut, sieht man, wie viel Spaß wir dabei hatten. Sowohl die Schüler als auch wir im Kollegium.
Sagt Lehrer Polak. 2 Monate lang haben alle an dem 3D-Projekt mitgearbeitet. Lehrer und Schülerschaft, die Sekretärin und der Hausmeister. Das technische Equipment, eine besondere Kamera und dazugehörige Software hat sich die Schule geliehen.
Es ist schon ein Projekt, das ohne die Zustimmung aus der Lehrerkonferenz und aus der Schulkonferenz nicht möglich gewesen wäre.
Für Schulleiterin Antonietta Zeoli ist der 3D-Walk eine super Ergänzung, um ihre Schule auch in Corona-Zeiten besser kennenzulernen. Persönliche Begegnungen seien trotzdem wichtig, sagt sie.
Der Grund ist, dass die Elterngeneration, die jetzt anmeldet, noch keine Digital Natives sind. Sondern unsere Kinder sind Digital Natives.
Letztlich ist es häufig eine Art Bauchgefühl, das für Eltern und Kinder bei der Schulwahl ausschlaggebend ist. Kann ich mir vorstellen, hier 6 oder 9 Jahre lang zu lernen? Um diese Frage zu beantworten, reicht es dann nicht, zu wissen, welche Fremdsprachen, Reisen oder AGs eine Schule bietet, sagt Anke Starr von der Landeselternkonferenz NRW.
Wenn man sich wirklich nicht sicher ist, ist es die richtige Schule, kommt mein Kind damit und Co., dann sollte man auch jetzt nicht scheuen, die Schule nochmal auch persönlich zu kontaktieren, nochmal um ein Einzelgespräch zu bitten.
Wer schon Kinder kennt, die auf die Schule gehen, kann sie oder ihre Eltern fragen. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann zum Beispiel auf den Schulwebseiten nach einem Kontakt zur Schulpflegschaft suchen und sie kontaktieren.
Wie ist denn das bei euch an der Schule? Wie läuft das denn da so? Also auch die kann man ja quasi zu Rat ziehen.
Damit die Schulentscheidung bis zu den Anmeldungen im Februar auch wirklich steht. Die Grundschulen in NRW hatten ihre Anmeldetermine schon im Oktober. Und auch hier haben sich im Vorfeld viele virtuell vorgestellt.
Schön, dass du da bist.
Die St. Franziskus-Schule in Düsseldorf zum Beispiel. Die stellvertretende Schulleiterin Judith Kluth ist nicht nur vom Video, sondern auch vom Weg der Entstehung begeistert.
Also insgesamt kann man sagen, dass es ein hervorragendes Beispiel für kooperatives Arbeiten im Kollegium war. Da wir mit 3 Kolleginnen zusammen waren während der Filmaufnahmen und eine weitere Kollegin ganz engagiert mit ihrer Klasse und den Kindern dann die Texte noch geschrieben hat und vorbereitet hat und dann im letzten Schritt auch 2 Kinder die Texte ja noch eingesprochen haben.
Auf jedem Flur findest du 3 Klassenräume.
Der Film richtet sich vor allem an die neuen Schulkinder.
Die Kinder sollten in die Schule reingucken können.
Für die Eltern habe es zusätzlich Informationen auf der Homepage gegeben und das Schulleitungsteam hatte außerdem
unfassbar viele Telefonate, um tatsächlich nochmal die individuellen Fragen der Eltern sich anzuhören, ernst zu nehmen. Denn natürlich war das eine sehr fragile Situation der Schulanmeldung in diesem Jahr, so ganz aus dem hohlen Bauch heraus entscheiden zu müssen. Und der wollten wir natürlich Rechnung tragen.
Auch am Düsseldorfer Wim Wenders Gymnasium stellt sich Schulleiterin Antonietta Zeoli trotz ihres neuen 3D-Walks auf viele persönliche Gespräche ein.
Nichts Digitales wird dies jemals ersetzen können. Wenn Eltern im 3D-Walk das Gefühl haben, nee, ich muss jetzt wirklich noch mal mit Frau Zeoli sprechen, so werden wir diese Gespräche ermöglichen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
In München, da läuft noch bis zum Sonntag das Film School Fest 39,5. Seltsamer Name. Ja, es heißt einhalb, weil es ein Filmfestival in Corona-Zeiten ist, online und virtuell, ohne roten Teppich und ohne Abschlussgala. Und damit fehlt etwas. Und trotzdem bieten sich dort viele spannende Filme an von deutschen und internationalen Filmstudierenden. Die allerdings mussten in den vergangenen Monaten besonders leidensfähig und manchmal auch flexibel sein, um ihre Projekte zu verwirklichen. Das haben sie jedenfalls meinem Kollegen Michael Watzke erzählt.
Quinn Ling Yun, 25 Jahre alt, ist Dokumentarfilmstudentin an der Münchner Filmhochschule HFF. In Corona-Zeiten vergisst sie bisweilen, in welchem Semester sie gerade studiert.
Ich bin jetzt im Hauptstudium, genau. Ich komme selber irgendwie nicht mehr ganz mit, weil man denkt irgendwie das Studium in, also wir müssen eben 4 Filme machen und ich bin quasi gerade in meinem 2. Film so.
Die Übungsfilme gliedern die HFF-Ausbildung wie Bachelor- und Masterarbeiten in anderen Studiengängen. Deshalb ist die Covid-Pandemie für viele junge Filmemacher ein Drama, sagt HFF-Dozentin Michaela Käsele.
Viele Drehs mussten verschoben oder gestoppt werden. Wenn dies einem ausgerechnet beim Debütfilm passiert, haut es den oder diejenige natürlich erstmal um.
Die HFF hat sich, so gut es geht, auf Corona eingestellt, hat die Regelstudienzeit um 1 Semester verlängert, verlagert viele Seminare ins Internet, unterrichtet das Fach Hygiene speziell für den Filmset. Aber manche Debütfilme lassen sich in der Pandemie einfach nicht umsetzen.
Leider konnten dieses Jahr einige ihre Filme nicht wie geplant drehen, vor allem wegen den Inhalten, die mit der Pandemie nicht vereinbar sind. Beispielsweise ein wunderschönes Projekt, das in ein Altersheim spielt, konnte natürlich nicht stattfinden. Oder Dokumentarfilme, die in Spanien, Italien oder anderen Ländern spielen, wurden auch erstmal verschoben.
Filmstudentin Lee hatte Glück im Unglück. Sie konnte in der Pandemiepause im Sommer ihren 2. Film zu Ende drehen. Ihr Erstlingswerk läuft sogar gerade im Programm des Filmschoolfestes in München. Allerdings kann das Festival alle Filme nur online zeigen. Darüber ist Lee traurig.
Weil ich als filmschaffende Person total gespannt immer bin auf die Reaktion des Publikums. Also während der Film auch läuft, schaue ich eigentlich nur das Publikum an und schaue, an welcher Stelle lachen sie, an welcher Stelle sind sie vielleicht empört. Geht irgendwer vielleicht auch raus, so. Und das alles geht durch so ein Online-Festival natürlich dann total verloren.
Andererseits, sagt Lee, hätten die Festivalmacher auch viele innovative Ideen umgesetzt, etwa kleine Videofilme, in denen sich die jungen Filmemacher dem virtuellen Publikum vorstellen. Für die Filmstudentin aus der Lüneburger Heide ein Beispiel dafür.
Dass auch so krasse Grenzen, die dann durch Corona gesetzt werden, auch kreativ machen kann.
Trotzdem hofft Lee, die neben dem Studium in einem Programmkino arbeitet, dass das Coronavirus nicht die lebendige Kinoszene in München zerstört, weil alle nur noch Netflix-Serien schauen. HFF-Dozentin Michaela Kesele ist sicher, das Kino wird Corona überleben.
Diese große Kinopause, die dieses Jahr stattgefunden hat, zeigt uns doch umso mehr, wie sehr wir es vermissen und wie wichtig Kino für uns alle und für die Kultur im Allgemeinen ist. Dies schließt natürlich auch nicht den Serienboom aus. Filmemacher sind bereits in beiden Metiers tätig, sowohl im Kino als auch im Serienbereich, und das werden die auch weiterhin tun.
Es sind seltsame Zeiten für junge Filmemacher zwischen Streaming-Hype und Corona-Zwangspause. Die Pandemie zehrt am Selbstbewusstsein. Film lebt von Nähe und Austausch, ob beim Schreiben, beim Drehen oder in der Ausbildung. Wie soll man Abstand halten, fragt HFF-Dozentin Kesele, wenn man eine Umarmung oder gar eine Kussszene drehen will?
Vor allem die Abteilungen Regie und Kamera haben es nicht leicht mit den Inszenierungsseminaren. Film ist ja Emotion, und gerade diese auf 1,5 Meter Entfernung oder mit Masken zu erzeugen, ist natürlich sehr schwer.
Filmstudentin Lee versucht es trotzdem mit einem sehr persönlichen Film über Eltern-Tochter-Beziehungen. Einer der gefilmten Väter ist über 70 und gehört zur Corona-Risikogruppe. Deshalb habe man besonders vorsichtig sein müssen, sagt Lee. Sie findet, dass die HFF die Studierenden in der Pandemie vorbildlich unterstütze. Manchmal jedoch sei die Schule zu sehr auf Produktivität getrimmt. Die Filmstudentin wünscht sich,
dass man uns Freiräume lässt und wir auch ein bisschen, Anführungsstrichen, entspannen können, andere Dinge machen können, zum Beispiel Bücher lesen, meditieren, basteln, was auch immer. Weil ich finde, daraus kann man ja auch Ideen entwickeln aus solchen Aktivitäten. Aber ich hatte das Gefühl, so, ja, alle müssen einen funktionierenden Laptop haben. Premiere muss funktionieren, das Schnittprogramm. Und wir müssen produktiv weiterarbeiten. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade.
Michael Watzke war das über junge FilmemacherInnen in Zeiten von Corona. Campus und Karriere gibt's natürlich auch am Wochenende, und Sie hören es schon, es wird weihnachtlich oder vielleicht auch nicht, denn morgen werden wir uns ab 14.05 Uhr unterhalten über abgesagte Weihnachtsfeiern, über das Arbeiten auf Distanz und über die Frage, ist das Betriebsklima unter diesen Bedingungen überhaupt noch zu retten? Wir freuen uns, wenn Sie sich beteiligen an der Sendung, und Sie können uns heute schon anrufen, der Anrufbeantworter ist geschaltet, Sie erreichen ihn unter 00800 4464 4464, die 00800 4464 4464. Hier geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop. Hinter den Nachrichten steht schon Fabian Elsässer bereit. Er unterhält sich unter anderem mit dem Comedian Michael Mittermeier über das Lustigsein in diesen ernsten Zeiten. Ich bin Armin Himmelrath. Machen Sie's gut.